Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe kleinen Zuhörer, würde Wolfgang Back jetzt sagen. Aber er sagt selbst guten Tag.
Er sagt es aber nicht.
Er sagt es nicht?
Nee.
Gut. Wir haben uns versammelt. Wir haben diesmal nur zwei Themen, recht dicke Themen. Einmal geht es um Mikado, nicht um das Spiel, wo man keinen Datterich haben darf, sondern...
Dann geht es um jemanden, den haben wir verfolgt. Wir lassen keinen in Ruhe, auch wenn er Urlaub hat. Wir sind ihm bis zum Gardasee gefolgt, ein Professor aus Saarbrücken.
Aber nur telefonisch.
Nur telefonisch und das ist ein Linguist.
Der will künftig unseren Waschmaschinen beibringen, dass sie sich mit uns unterhalten. Seinem Aufzug hat er es schon beigebracht. Aber wir fangen erstmal an mit dem ersten Thema, mit nun einem sehr brisanten Thema. Mikado. Unter diesem Stichwort ist es bekannt geworden, durch die Presse gegangen, dass die Staatsanwaltschaft in Halle 22 Millionen Kreditkartenbesitzer in Deutschland einfach mal gescannt hat, ob sie in einem bestimmten Zeitbereich einen bestimmten Betrag bezahlt haben. Warum hat man das eigentlich gemacht? Zu diesem Thema habe ich am Telefon Herrn Rechtsanwalt Udo Vetter. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Was hat die Staatsanwaltschaft dazu bewogen, eine solche Irrsinnsaktion durchzuführen?
Zunächst mal war es so, dass ein Fernsehsender zum Thema Kinderpornografie im Internet recherchiert hat und dort feststellte, es gibt auf den Philippinen eine Seite, die gegen Bezahlung derartige strafbaren Inhalte anbietet. Dann hat man zunächst versucht, die Betreiber dieser Seite zu erwischen. Das hat wohl nicht geklappt, weil die sich so gut versteckt haben, beziehungsweise die deutsche Polizei eben dazu nicht in der Lage war. Und dann hat man sich überlegt, ja, wenn wir die Betreiber nicht bekommen können, dann gucken wir doch mal, welcher der 82 Millionen Bundesbürger in dem fraglichen Zeitraum mit seiner Kreditkarte auf dieser Seite bezahlt hat und dann als Schlussfolgerung möglicherweise auch solche Bilder runtergeladen hat. Also das war eine Internetseite, ist den Ermittlungsbehörden aufgestoßen. Die haben gesagt, da müssen wir jetzt mal gucken, welche Deutschen haben denn damit was zu tun.
Das heißt also, die Unschuldsvermutung gilt hier gar nicht mehr. Man geht nicht gezielt gegen Leute, wo man einen Verdacht hegt, vor, sondern man sagt grundsätzlich, alle sind verdächtig, wir überprüfen alle und es bleiben schon ein paar hängen.
Genauso ist es. Es wird hier gegen ein ehrendes Prinzip des Rechtsstaates verstoßen, gegen die Unschuldsvermutung. Und diese Unschuldsvermutung wird auch durch das Erfordernis des sogenannten Anfangsverdachtes untermauert. Das bedeutet, wenn gegen einen Betroffenen ermittelt werden soll, dann müssen gegen diese konkrete Person Anhaltspunkte vorliegen. Also wenn Sie mit einem roten Auto rumfahren und an der Unfallstelle rote Lackspuren gefunden werden und Ihr Auto eine Delle hat, dann kann man bei Ihnen natürlich möglicherweise vielleicht die Garage durchsuchen. Aber hier ist es so, dass grundsätzlich nichts gegen irgendeinen deutschen Kreditkartenbesitzer, sondern dieser Verdacht einfach mal so ausgesprochen wurde nach dem Motto, ja gut, wenn bei 22 Millionen Kreditkartenbesitzern keiner dabei sein sollte, dann würden wir uns wundern. Aber das widerspricht, wie Sie richtig sagen, ganz krass der Unschuldsvermutung, weil man eigentlich nur dadurch seine Unschuld beweisen kann, dass das Kreditkartenkonto sauber ist.
Jetzt sind Sie selbst ja irgendwo Betroffener, weil Sie selbst Kreditkarten besitzen.
So ist es.
Deswegen haben Sie am 10. Januar dieses Jahres einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, dass festzustellen sei, dass diese Ermittlungsverfahren im Rahmen dieser Mikado rechtswidrig war. Was ist daraus geworden?
Ich habe diesen Antrag gestellt, der ging zuerst an das Amtsgericht Halle. Das Amtsgericht Halle hat den Antrag in einer sehr umfangreichen Begründung zurückgewiesen. Allerdings macht diese Begründung für die nächsten Instanzen sehr viel Hoffnung, denn auch der Richter am Amtsgericht Halle hat schon mal gesagt, das ist ein absolut krasser Grenzfall. Er fordert also sogar wörtlich den Gesetzgeber auf, hier Grenzen zu schaffen, auch für die Ermittlungsbehörden, damit mit solchen Generalermittlungen, also dem Generalverdacht gegen uns alle, kein Schindluder getrieben wird. Die Sache ist dann nach einer Zwischenepisode am Landgericht Halle, das im Wesentlichen das wiedergegeben hat, was das Amtsgericht gesagt hat, nun an unserem höchsten deutschen Gericht anhängig, dem Bundesverfassungsgericht. Dort habe ich Verfassungsbeschwerde eingelegt, im eigenen Namen, aber wohlgemerkt nicht als Betroffener des Ermittlungsverfahrens, sondern einfach als Besitzer von Kreditkarten, ja, der sich dagegen wehrt, dass sein Konto ständig darauf überprüft wird, ob er möglicherweise was gezahlt hat. Und ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht die gerügten Verletzungen des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und Verstöße gegen zahlreiche Vorschriften der Strafprozessordnung so sieht wie ich und dann diese Fahndungsmethode auch mit Blick auf die Zukunft für unwirksam erklärt.
Wir könnten ja nochmal versuchen, das zu verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, wenn man einfach nur mal so 22 Millionen Kreditkartenbesitzer durchleuchtet. Genauso könnte man sagen, also wir werden mal die 1 Million Einwohner in Köln oder knapp 1 Million, wie viel es sind, einfach mal alle durchsuchen, bei denen im Kinderzimmer, da findet sich mit Sicherheit bei dem einen oder anderen eine CD oder DVD mit geklauter Musik drauf. Ja. Das wäre ja in etwa vergleichbar, dass man einfach sagt, wenn wir genug Angeln auswerfen, genug Netze auswerfen, findet sich jemand.
Ja, und Sie würden dann auch ein bisschen Kokain wahrscheinlich finden.
Ja, oder vielleicht irgendwo bei in einer Villa
Falschgeld.
Ein Tresor mit Schwarzgeld, ja. Oder Kontoauszüge aus dem Ausland, ja.
Ja, da also, müsste man eigentlich die Politiker dann mit einschließen.
Also mein Vorschlag ist ja, habe ich im Antrag etwas suffisant vorgeschlagen, man sollte doch mal bitte die Konten aller Richter und Staatsanwälte in Ostdeutschland oder in Westdeutschland auch mal lesen, weil die statistische Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass man zumindest einem Erbschleicher und 5 bis 10 Steuerhinterziehern auf die Schliche kommt.
Ja. Und vielleicht auch einen, der auf den Philippinen angerufen hat.
Ja, natürlich. Also da ist ja keiner von ausgenommen. Ja,
da musst du dann die kirchlichen Würdenträger mit anschließen.
Sie haben einen ganz wichtigen Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn man solche Fahndungsmethoden für zulässig erachtet, dass also ins Blaue hinein gegen jeden Bürger ermittelt und dessen Konten zum Beispiel überprüft werden, dann sind wir bald nicht mehr bei solchen Delikten wie Besitz von Kinderpornografie, sondern wir sind dann zum Beispiel bei Verstößen gegen das Urheberrecht. Und dann kann es dazu kommen, dass zum Beispiel überprüft wird, aus welchen Kinderzimmern sind denn mit den Kreditkarten der Eltern oder den Bankkarten oder per Überweisung Zahlungen an irgendwelche Musikportale in Russland, ja, da gibt es ja die bekannten Stichworte All of MP3 und so weiter, geflossen. Und dann haben wir hier eine Dauerüberwachung und letztendlich auch eine Kriminalisierung der normalen Bürger und insbesondere auch eine Kriminalisierung der Kinderzimmer. Ich denke, das kann keiner wollen, deswegen muss man dem auch einen Riegel vorschieben.
Ich denke, das darf gar keiner wollen, denn auf welchem Weg sind wir denn in Deutschland? Dauerüberwachung, Willkür. Ich habe jetzt gelesen, dass in Bayern schon die ersten Trojaner installiert wurden, damit man IP-Telefonate, bevor sie verschlüsselt dann über die Leitung gehen, abgefangen hat und lauter solche Sachen. Also es ist schlimm und eigentlich bin ich froh, dass es Leute wie Sie gibt, die sagen, ich nehme das auf mich und ich versuche mal da etwas zu erreichen, weil es ganz wichtig ist für unseren freiheitlichen Rechtsstaat, den wir ja immer noch besitzen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Erstmal danke für das Loben. Das ist natürlich wirklich eine Sache, wenn man es nicht anpackt, dann wird sowas schleichend eingeführt. Aber Ihre Gesamtschau ist völlig richtig. Wir haben es derzeit mit einem bislang nie gekannten Bündel von Maßnahmen zu tun, die zu einer verstärkten Überwachung führen. Und ich nenne mal Stichworte Vorratsdatenspeicherung, die biometrischen Ausweise, der sogenannte Bundestrojaner, der demnächst auf unseren Festplatten sich redlich nähren und den Bundesinnenminister über unsere privaten Informationen versorgen wird. Das ist alles ein engmaschiges Netz, das da mittlerweile gestrickt wird. Und da muss man zumindest auch im strafprozessualen Bereich, denke ich, hart dagegen halten, weil sonst kommen wir in eine schleichende Entwicklung hinein, die Sie auch am Anfang skizziert haben. Dann ist plötzlich jeder Bürger erstmal grundsätzlich verdächtig und er muss seine Unschuld beweisen. Und wenn das Netz dann so eng gespannt ist, dann wird es auch immer mehr Zweifelsfälle und Verwechslungen geben. Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, gerade bei dieser Ermittlungsmaßnahme ist es mittlerweile auch so, dass Leute zu Unrecht durchsucht worden sind, weil die Zahlungen gar nicht an diese kinderpornografische Seite gegangen sind, sondern diese Zahlungen werden ja von den Kreditkartenfirmen auch über Zahlungsstellen, Merchants heißen die, abgewickelt. Und da war es dann eben so, dass dann auch ähnlich lautende Zahlungen für andere Dinge, also zum Beispiel Touristen, die sich da vielleicht irgendwas bestellt haben, ja, Lebensmittel oder Souvenirs oder auch immer. Und es gibt schon ein oder zwei Fälle, wo belegt werden kann, dass eben auch dort zu Unrecht derjenige in Verdacht geraten ist, weil schon die Zahlung gar nicht dorthin ging.
Wir wollen da mithelfen, dass mehr Verstand, mehr Technik und mehr IP-Verstand in Deutschland entsteht, auch bei Gerichten und Staatsanwälten und Polizei, damit es so ein Blödsinn gar nicht mehr kommt.
Da haben Sie ein weites Feld für Tätigkeit.
Vielleicht
segensreich tätig werden.
Und vielleicht sollten dann hier die Ermittler mal mit den Chinesen sich unterhalten. Nicht, dass ich das befürworte, aber die können zum Beispiel Adressen dicht machen.
Ja.
Also wollte der Herr Schäuble nicht nach China reisen?
Aber der macht ja nur forensische Software.
Naja. Ganz herzlichen Dank, ja. Herr Vetter. Ich glaube, wir bleiben in Verbindung. Es wird sicherlich auch durch die Medien gehen, wenn dieses Urteil denn dann vom Bundesverfassungsgericht, Sie haben ja ein Aktenzeichen, wie Sie mir sagten, gesprochen werden sollte, aber das kann dummerweise ja nun bis zu 5 Jahren dauern.
Ja, es kann bis zu 5 Jahren dauern. Ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht diese Thematik auf dem Schirm hat. Sie wissen ja, dass jetzt kurzfristig über die Online-Durchsuchung im Oktober noch verhandelt werden soll. Und insofern bin ich auch guter Dinge, dass ich mit meiner Sache oder unserer aller Sache nicht 5 Jahre warten muss.
Wenn ich da Richter wäre, das ging bei mir sehr viel schneller. Innerhalb von 2 Minuten wäre das entschieden. Ich würde sagen, sowas darf nicht passieren.
Ich drücke Ihnen und uns die Daumen. Dankeschön. Okay,
danke. Dankeschön.
Es ist schon komisch, dass man da ein neues Betriebssystem kriegt, wie Vista zum Beispiel. Und da ist eine Spracheingabe mit eingebaut und keiner spricht eigentlich darüber.
Hast du es mal probiert, ob das funktioniert?
Ja, also so die Grundbefehle. Klar, die kann es eigentlich ganz gut. Man könnte einen Computer sicherlich gut damit bedienen.
Aber das Problem ist doch, dass die Bedienung eines Computers per Sprache viel langsamer ist als mit der Maus.
Das ist es, ja. Und man rechnet immer damit, dass es doch nicht tut, was man eigentlich will. Das war doch damals, als wir die erste Computerclub-Sendung gemacht haben, 1983, haben wir auch mit Sprachausgabe und Eingabe gearbeitet. Bei der Eingabe war das ja eine witzige Sache. Die Karte, die da drin war in dem Apple, die konnte 190 Vokabeln. Und wenn man was anderes sagen wollte, was im anderen Vokabularium drin war, musste man die Karte austauschen.
Ja, man musste neue laden.
Ja, es ist natürlich eine tolle Spracherkennung.
Es hat sich einiges getan. Ja. Viele Leute reden mit ihrem Auto, das heißt mit Komponenten ihres Autos, ob es Navigation ist, ob es andere Funktionalitäten sind. Aber es gibt immer wieder Probleme damit. Und wir haben einen Spezialisten in der Leitung, der ist im Moment in Italien. Guten Tag, Herr Professor Pinkhal.
Am Gardasee.
Ja, guten Tag. Bin tatsächlich am Gardasee. Das Wetter ist wunderschön. Und was wollen Sie von mir wissen?
Jetzt macht er uns hier noch neidisch.
Ja, können Sie ruhig sein. Ja.
Sie sind Linguist und Sie haben sich mit mechanischer Spracherkennung, mechanischer, menschlicher Spracherkennung beschäftigt. Erzählen Sie doch einfach mal, wie Sie angefangen haben.
Ja, wie ich angefangen habe. Wenn Sie es ganz von Anfang hören wollen, ich habe Linguistik studiert, eigentlich sogar mit Germanistik angefangen, habe dann sehr schnell Informatik dazu genommen. Ich bin immer schon einerseits kultur- und sprachwissenschaftlich interessiert gewesen, andererseits habe ich starke mathematische, technische Interessen. Und Sprache ist ein Bereich, wo man die beiden Sachen sehr gut zusammenbringen kann. Habe dann in den 80er Jahren mit dazu beigetragen, dass das Fach Computerlinguistik sich in Deutschland etabliert hat. Ein kleineres Fach, was aber inzwischen eigentlich in Deutschland ungefähr fünf voll ausgebildete Studiengänge hat. Einer unter anderem in Saarbrücken, wo ich bin. Und die Geschichte mit der Spracherkennung sieht so aus, dazu bin ich relativ spät gekommen, weil die Spracherkennung tatsächlich bis in die 90er Jahre hinein eben extrem unzuverlässig und dürftig in ihrer Funktionalität war. Und das wurde dann allerdings rapide besser im Lauf der 90er Jahre, erstaunlich viel besser. Und ich bin 2000 war das, glaube ich, mal in meinem Institutsgebäude an meinem Fahrstuhl vorbeigelaufen. Der war gerade im Umbau, hatte ein paar Jahre nicht funktioniert und sollte wieder instand gesetzt werden. Und da habe ich mir gedacht, wir sind ein Computerlinguistik-Institut. Den Fahrstuhl sollten wir eigentlich mit Sprache versehen und habe dann ein Softwareprojekt mit Studenten angefangen. Und wir haben den Fahrstuhl dann so ausgestattet.
Dass er nicht mehr lief, oder?
Nein, er läuft ganz wunderbar. Und zwar nicht wegen der Sprache, sondern weil Sie ihn gleichzeitig nach wie vor mit Knopfdruck bedienen können. Spracherkennung hat immer noch Restunsicherheiten und Sie dürfen sicherheitsrelevante Funktionen nicht ausschließlich an die Sprache übergeben.
Aber die Spracheingabe in puncto Fahrstuhl, die läuft im Nachbarinstitut bei Ihnen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung.
Der Fahrstuhl mit Spracheingabe läuft doch nicht bei in Ihrem Institut jetzt, sondern der läuft im Nachbarinstitut.
Nein, nein, der läuft in meinem Institut. Wir sind gerade da. Er lief in meinem Institut.
Ach so.
Es gab dann Probleme wegen der Kopplung von zwei Computern, weil wir Spracherkennungssoftware nur auf Windows-Rechnern laufen lassen konnten und das ganze System in Linux gemacht hatten. Das war etwas instabil. Wir haben es irgendwie nicht in den Griff gekriegt, nach einiger Zeit eingestellt und haben jetzt aber in unserem neuen Forschungsgebäude, das durchaus auch zu meinem Arbeitsbereich gehört, haben wir Sprachsteuerung für den Fahrstuhl neu installiert. Jetzt mal mit dem Plus noch, dass der Fahrstuhl dreisprachig ist, dass er Deutsch, Englisch, Französisch spricht und die Sprachen auch erkennt. Das heißt, Sie sprechen den auf Deutsch an und er antwortet auf Deutsch und entsprechend auf Englisch und
Französisch. Wird denn das angenommen von den Leuten, die mit dem Fahrstuhl fahren, oder drücken die einfach die Taste?
Ja, das ist eine Frage, da muss man zwei Antworten drauf geben und da ist man dann auch eigentlich bei einem zentralen Problem schon von Spracherkennung und Dialog. Es wird ungeheuer gut angenommen von den Medien. Ich hatte also noch nie so viele Fernsehsender in meinem Institut als in der Zeit, nachdem wir die Fahrstuhlsteuerung da hatten. Wir hatten Schulklassen da. Es haben die Leute wirklich Exkursionen gemacht, um hinzukommen. Sie können sich ja mit dem Ding vernünftig unterhalten. Ja, es ist nicht so, dass Sie da eins oder drei oder fünf sagen müssen. Ich sage Ihnen mal einen Beispieldialog. Sie sagen Fahrstuhl und der Fahrstuhl sagt Ihnen mit einer angenehmen Stimme: Fahrstuhl, wohin möchten Sie bitte? Und Sie sagen dann zum Beispiel: in die Phonetik, haben wir auch im Hause. Und dann fragt der Fahrstuhl: möchten Sie in den vierten oder in den fünften Stock? Und dann sagen Sie: ich möchte zu Professor Barry. Und dann sagt er: gut, ich fahre Sie in den vierten Stock, und fährt hoch. Ja. Und das ist wirklich also der erste, weltweit erste Fahrstuhl, mit dem Sie vernünftig reden können.
War das der Auslöser für den Leibniz-Preis auch?
Das war eine Folge des Leibniz-Preises. Gewisserweise, der Leibniz-Preis ist mit Geld verbunden und ich habe dann ein bisschen von dem Geld verwendet, um diesen sprechenden Fahrstuhl zu machen.
Und die zweite Antwort?
Auf der Ebene läuft das wunderbar. Die andere Ebene ist die rein praktische Ebene. Ja. Wenn Sie in den Fahrstuhl einsteigen, dann wollen Sie eigentlich nicht mit dem Fahrstuhl reden. Dann wissen Sie normalerweise genau, wohin Sie wollen. Sie drücken auf einen bestimmten Knopf und es geht ab und Sie sind viel schneller. Ja. Das heißt, diese Fahrstuhlanwendung, die war wirklich nur für Demonstrationszwecke. Da hat sozusagen die Pragmatik, ja, der praktische Rahmen, für eine volle Anwendung nicht gestimmt.
Ja gut, aber wenn Sie doch jetzt hier gleichzeitig den Wegweiser mit implementiert haben, dann ist es doch eine große Hilfe. Denn mir geht es oft so, ich komme in ein fremdes Haus, gehe in einen Fahrstuhl hinein. Ja. Vorher weiß ich aufgrund der Klingelanordnung gar nicht, in welcher Etage wohnt denn dieser jetzt, wo ich hin möchte. Und im Fahrstuhl sind oft auch keine Namensschilder. Und ich finde das eigentlich toll.
Richtig, von daher ist es so, aber dann würden Sie das eigentlich auch nicht in den Fahrstuhl reinnehmen, sondern Sie würden so ein Infocenter machen vor dem Fahrstuhl, eine Säule oder sowas, wo Sie vorher sagen können, sich orientieren können und dann drücken Sie den Knopf oder können Sie in einem, ich gebe zu, also in einem Bürohochhaus zum Beispiel, wo 18 Etagen da sind und eine Reihe Firmen, macht das durchaus Sinn.
Ja. Was macht denn der Fahrstuhl, wenn da drei Leute drin sind, die in unterschiedliche Etagen wollen?
Solange diese drei Leute ordentlich nacheinander sprechen, ist das überhaupt kein Problem. Dann werden die Kommandos an die Fahrstuhlsteuerung abgegeben. Aber Sie sprechen jetzt im Moment auch noch ein anderes Problem an, das im Moment für die Spracherkennung wirklich eins der Hauptforschungs- und Entwicklungsgebiete ist: Multiparty, wenn mehrere Leute da sind und durcheinander sprechen. Es ist also tatsächlich immer noch, es ist etwas, was im Prinzip gelöst ist. Sie können sehr, sehr beeindruckende Demonstrationen sich ansehen, dass mehrere Leute reden und dass das System durch Mikrofonarrays sehr deutlich herauskriegt, wer wo spricht, sogar wenn die Leute sich im Raum bewegen.
Ja. Was macht denn der Fahrstuhl dann? Sagt er zu dem einen: halt mal den Mund, lass den anderen mal reden, oder wie geht
das? Nein,
nein,
das ist, sehen Sie, das ist ja ein einfaches Studentenprojekt gewesen, was wir gemacht haben damals. Der macht dann Unsinn. Ja. Der sagt irgendwas, was falsch ist. Dieses löst unter den Fahrstuhlinsassen eine heftige Diskussion aus. Er versteht wieder irgendwas Falsches.
Ja, klar.
Und wissen Sie, wenn Sie dann sagen, nee, ich wollte ja zum zweiten Stock und der wollte zum dritten Stock, dann hört er schon mal wieder einmal zweiten und dritten Stock raus und sagt, ich fahre Sie in den zweiten Stock. Ich fahre Sie in den dritten Stock. Hinterher haben Sie sozusagen alle Tasten gedrückt. Der Fahrstuhl ist im Dauerrede-Modus. Sie sehen, dieses ist ganz klar, das war sozusagen unser Einstieg, wirklich faszinierend für Demonstrationszwecke in dem Bereich der Spracherkennung. praktische Anwendungen liegen woanders.
Ich glaube auch, dass wir einfach nicht gewöhnt sind, dass so ein Fahrstuhl mit mir spricht. Wenn wir aber gewöhnt wären, dass mein Elektroherd mit mir spricht, der sagt, ich bin noch an oder irgend sowas und kannst mich mal abstellen oder so irgendwas. Wenn der Kühlschrank mit mir spricht, wenn die Haushaltsgeräte mit mir sprechen würden, dann würde ich das auch akzeptieren, wenn ich im Fahrstuhl stehe, dass der eine in den dritten will, dass der alleine sprechen muss.
Ja, Sie haben recht. Das ist sicher auch eine Frage der, sagen wir mal, der kulturellen Entwicklung und dessen, was man erwartet. Ja. Es ist nur so, es ist sozusagen die Fahrstuhlsituation, das haben wir damals gerade so angefangen, weil es sich angeboten hat, die ist in verschiedener Weise eine Extremsituation. Im Haushalt haben Sie die Situation auch nicht, dass da mehrere Leute gleichzeitig normalerweise zusammenstehen und sich über eine Gerätebedienung unterhalten.
Wenn Sie 7 Kinder haben?
Da haben Sie auch wieder recht, aber ich denke ja bei den Anwendungen im Haushalt hauptsächlich auch an ältere Menschen. Das ist also eine der ganz großen Perspektiven für die Spracherkennung und für den Spracherkennungsdialog. Spracherkennung muss ich jetzt eigentlich zurücknehmen. Die bringt alleine gar nicht viel. Ja. Denn ein Riesenproblem ist es eigentlich allgemein in der Bevölkerung, aber hauptsächlich bei älteren Menschen, dass wir ständig neue Produkte bekommen mit immer neuen Bedienungsregeln und dass es ganz, ganz schwierig ist, sich die zu merken, zu behalten, zu wissen, was man als nächstes sagen möchte. Ich habe das mal kürzlich vor 300 Leuten, das war ein vorwiegend älteres Publikum, habe ich erzählt. Ich habe die Geschichte auch erzählt und ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, alle 2 Jahre ein neues Handy zu lernen. Ja, und habe also Szenenapplaus bekommen. Und es ist wirklich ein großer Leidensdruck in der Bevölkerung da. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn Sie nur Spracherkennung nehmen, wenn Sie sozusagen 1:1 Tastendruck und Menüpunkte in Sprachkommandos übersetzen, dann haben Sie eigentlich nicht viel gewonnen. Denn dann müssen Sie auch wieder Bedienungsanleitung lesen, müssen alles lernen. Wenn das System ganz begrenzten Wortschatz hat, auf den es auch wartet, das hilft Ihnen nicht viel. Was wir machen, ist, wir machen Design, flexibles, inhaltsorientiertes Dialogdesign. Das heißt, der Benutzer muss nicht lernen, welche Kommandos er verwendet, sondern er sagt, was er möchte auf der inhaltlichen Ebene, genauso wie er das möchte. Im ganzen Satz oder als Kommando hat die Wortwahl relativ frei. Und ein gutes Dialogsystem ist ein System, das in der Lage ist, diesen Variationsreichtum, der vom Sprecher reinkommt, vom Benutzer reinkommt, aufzufangen und in geeigneter Weise zu reagieren. Und wenn Sie sowas im Haushalt für ältere Menschen realisieren, die wirklich ihren Geräten dann sagen können, was sie möchten, ohne vorher die Gebrauchsanleitung zu lesen, da sehe ich eine der ganz großen zukünftigen Anwendungen.
Können Sie abschätzen, wann wir solche Geräte bei uns im Haushalt stehen haben könnten?
Ja, in relativ einfachen Funktionalitäten würde ich sagen, grundsätzlich ziemlich genau ab jetzt. Das Ganze ist natürlich eine Angelegenheit, die über die Entwicklungszyklen in der Industrie gehen muss, wo auch Meinungsbildung in der Industrie passieren muss. Ich würde mal sagen, eine sehr optimistische Schätzung wäre, dass Sie also vernünftig brauchbare Geräte, ja nicht irgendwelche Dinge, wo so Gimmicks eingebaut sind, ja, dass die vereinzelt in 3 Jahren vorkommen. Ich denke so im Zeitraum 5 bis 10 Jahren, da wird die Zeit sein, wo sich solche Dinge tatsächlich beginnen durchzusetzen.
Und dann werden wir wahrscheinlich auch die ersten brauchbaren Dienstroboter im Haushalt haben, vielleicht, die uns dann das Bier abends bringen oder irgendwas anderes machen werden.
Die uns ein bisschen
die Staubsaugen, das gibt's ja alles schon. Das funktioniert zwar alles nicht so ganz richtig, aber immerhin. Und jetzt erzählen Sie ganz kurz noch von Ihrer Linda, von der Robotersteuerung für Lego-Roboter. Ja. Denn das können Schulen, kriegen die das kostenlos?
Nein, die kriegt es leider nicht kostenlos, weil wir betreiben die eher anwendungsorientierten, praxisorientierten Dinge seit einigen Jahren in einer Start-up-Firma. In dieser Start-up, und die möchte ein bisschen Geld verdienen. In dieser Start-up-Firma haben wir jetzt über 5 Jahre lang, eigentlich 7 Jahre lang mit der Firma BMW zusammengearbeitet, haben Sprachsteuerung im Auto gemacht, auch mit anderen Kunden und haben für diese Projekte ein extrem komfortables System zum Dialogdesign. Grafisch mit Drag and mit Mausklick können Sie Knoten und Kanten ziehen in einem Diagramm, können die Spracherkennung, Sprachausgabe entsprechend einschalten und können auch die Kommunikation mit technischen Geräten regeln, unter anderem mit Lego Mindstorms NXT. Und wir sind damit zum ersten Mal vor 3 Jahren auf die Cebit gegangen, haben einen elektronischen Barkeeper vorgestellt, der Cocktails gemixt hat, sind in diesem Jahr wieder auf der Cebit gewesen mit dieser Dame Linda, die so Spielchen mit den Messebesuchern gemacht hat, die über Sprache liefen. Und der Kern ist ein System, das heißt Dialogos OS großgeschrieben, Dialog OS. Das ist, das in 3 Minuten so installiert ist, dass Sie direkt mit dem Lego-Roboter in Kontakt treten können. Und Sie können, wir haben es praktisch ausprobiert, ohne jede Vorerfahrung in einer halben Stunde so weit sein, dass Sie also einfache, aber durchaus plausible Sprachdialoge mit dem Lego-Roboter führen können. Und das ist etwas, was wir im Moment als ein Softwareprodukt von der Firma CLT aus vertreiben.
Okay. Haben Sie mal in die Spracheingabe von Vista reingesehen? Taugt die was?
Nein, habe ich nicht reingesehen. Ich weiß nicht, mache jetzt mal keine direkte Vermutung, ob sie was taugt oder nicht. Aber ich sage vielleicht mal noch etwas zu der Frage Spracheingabe Computer, ja, wenn es recht ist.
Wir müssen Schluss machen.
Ah ja, gut.
Ja, ja. Wir können das ja nochmal wiederholen irgendwann. Ja, die Spracheingabe läuft jetzt nicht weg. Ja, vielen Dank jetzt erstmal und wunderschönen Tag noch. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht zu wünschen.
Ja.
An den Gardasee.
Ich bedanke mich ebenfalls. Das Wasser ist so, dass man auch durchaus noch ein paar Minuten schwimmen kann.
Ja. Und was gibt es, Rotwein oder Weißwein?
Beides. Bei mir den Rotwein. Ich liege mit meiner Frau immer in der Diskussion, weil sie Weißwein favorisiert.
Okay, na, dann wird es auch nicht langweilig.
Ja,
schönen Tag noch.
Ja, danke schön. Tschüss.
Damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Was nehmen wir denn aus der Sendung mit, Wolfgang?
Ja, dass wir jetzt mal versucht haben, die letzte Sendung war ein einziges Thema, die virtuellen Maschinen. Diesmal waren es 2 Themen, also bedeutend weniger als sonst. Wollen das mal ausprobieren, die Themen vielleicht ein bisschen ausführlicher zu machen?
Ich denke, maximal 3 Themen kommt den einzelnen Themen wirklich zugute. Und
das sollten Sie uns auch mal mitteilen, ob das besser ist.
Einfach mal schreiben.
Wir können natürlich auch Sendungen machen mit 25 Themen drin.
Da kannst du ja in einer Sendung die Gesprächspartner 25 Mal abwürgen. Nee, das ist auch nicht gut.
Aber es wären dann 25 Themen in 25 Minuten.
Hast du einen Daumen dabei?
Ja,
nach oben. Sollst du langsam hochhalten
jetzt. Ja. Und EBIP und Datteldit.
Datütata.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.